Ja, lass uns doch kurz noch beten, ne, bevor wir anfangen. Oder überhaupt, wenn ihr irgendwas beten wollt, auf dem Herzen habt, der Lobpreis war jetzt kurz. Vater, wir danken dir einfach, wir loben dich, wir preisen dich, dass du unser Gott bist, dass du unser König bist, unser Herr bist, Herr. Dass du uns liebst, Herr, dass du uns herausgerissen hast, du uns so sehr liebst, dass du uns herausgerissen hast aus all unserer Sünde, aus all unserem Sumpf, aus unserer Schuld, Herr. Und wir loben und wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, dass du uns Schritt für Schritt in Wahrheit führst, dass du uns frei machen willst, dass du helfen willst, uns zurüsten willst, dass wir andere in Freiheit setzen, in die Wahrheit führen, Herr. Und wir danken dir wirklich, dass du uns ausrüstest, dass du uns Kraft gibst, dass du einen Geist gegeben hast, Herr. Und ja, und einfach, dass du in unserem Leben wirkst, Herr, und für all die Veränderungen, die du schon getan hast, Herr. Und wir loben, wir preisen dich, wir danken dir so sehr, Herr. Hilf uns auch heute Morgen, Herr, dass wir wirklich neue Wahrheit erkennen, dass wir neu eine Leidenschaft bekommen, dein Wort weiterzugeben, auch da, wo es vielleicht nicht leicht ist, auch da, wo schwerer Boden ist, Herr, um wirklich Menschen zu erreichen und Menschen in die Freiheit und in die Wahrheit zu führen, Herr. Amen. Amen. Ja, genau, es war ja, Herbert hat dann mal gefragt, so, ne, wie kann man denn so ein bisschen argumentieren mit Homosexualität? Wir hatten eigentlich dann witzigerweise, ich glaube, die letzten, nee, nicht letztes Mal, aber vorletztes Mal war dann auch bei uns in, oder letztes Mal auch schon? Oder vorletztes Mal, ja, war dann auch plötzlich in der Jüngerschaftsgruppe war es dann auch plötzlich irgendwie ein Thema, und es ist tatsächlich halt ein Thema, wo nicht so ganz. Ganz unwichtig ist, mit dem wir ständig konfrontiert werden, herausgefordert werden. Ja. Und wie reagiere ich? Ne? Wie kann ich damit umgehen? Und was ich eigentlich so ein bisschen tun möchte mit euch heute, ist, dass ich einige dieser typischen Pro-Gay, ihr versteht das Wort Gay? Also schwul, ja. Pro-schwul Slogans, die es gibt, ne? Die mit euch anschauen möchte und eigentlich mit Hilfe von Logik und von Fakten diese Slogans ein bisschen analysieren und eigentlich auch widerlegen. Weil das ist dann auch das, was wir wiederum benutzen können, wenn wir mit Leuten im Gespräch sind. Ja. Wichtig dabei ist nochmal ganz, möchte ich von vorne weg nochmal betonen, ich werde nachher nochmal was dazu sagen. Ist unsere Herzenshaltung ist bei allem das Wichtigste. Es geht nicht darum, wir wollen eine Argumentation gewinnen, wir wollen Herzen gewinnen, wir wollen Menschen lieben. Wir sind dazu, liebet eure Feinde. Das ist das erste Gebot, das Jesus uns gegeben hat. Und selbst wenn wir dieses Bild von die Homosexuellen sind unsere Feinde, ich glaube nicht, sollten wir schon mal versuchen abzulegen, ja, wenn es unser Bild ist. Aber das, was sie repräsentieren, das, was sie tun, und das ist nicht biblisch, es ist nicht korrekt und es ist nicht gut und es ist tatsächlich schädlich. Und wir werden uns das auch ein bisschen anschauen. Genau, aber ganz wichtig, wir wollen Menschen lieben, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen, wir wollen aber auch an der öffentlichen Meinung. Ich glaube, auch das ist unsere Aufgabe auf diesem Gebiet, dass wir da für die Wahrheit einstehen und dass wir nicht, entschuldigt jetzt den Ausdruck, den Schwanz einziehen und uns zurückziehen. Aber ist natürlich schwierig, wenn uns die Argumente irgendwo fehlen. Und vor allem, wir gegen eine enorme Wand, die wir da anlaufen müssen. Und dazu möchte ich gleich, vielleicht jetzt am Anfang erstmal ein bisschen was dazu sagen. Bevor wir überhaupt auf das Thema eingehen, wie können wir argumentieren, möchte ich euch erstmal zeigen, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Was ist eigentlich passiert? Weil vor einigen Jahren, ja, war das noch komplett anders. Da war das war das nicht so wie jetzt, ne? Jetzt ist es ganz, ganz krass. Was ist passiert? Und da auch gleich wieder vorneweg eine Warnung. Jetzt einige Dinge, die ich euch sagen werde oder euch auch was zeigen werde, es könnte euer Blut leicht in Wallung bringen. Ja, hat teilweise mein Blut in Wallung gebracht. Ja. Nochmal, dass ihr das bitte nicht falsch versteht. Es geht nicht darum. Ja. Das ist nicht der Punkt. Nochmal, wir wollen Menschen lieben, wir wollen Menschen helfen, aber wir wollen verstehen, wogegen wir eigentlich ankämpfen. Was eigentlich passiert ist, wie es so weit kommen konnte, wie es gekommen ist. Es gab, ich muss mal die Brille anziehen. Eben, wie konnte es passieren, dass das Thema Homosexualität, dass unsere Gesellschaft so verunsichert ist, wenn es um dieses Thema geht? Und das innerhalb kürzester Zeit. Wir müssen eins erkennen, ich benutze jetzt mal ein Wort, ne, das jetzt auch nicht so gerade so populär ist, aber wir wurden wirklich einer Gehirnwäsche unterzogen und haben es nicht gemerkt. Und es trifft auch für uns Christen zu. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es euch so geht, dass ihr zwar eigentlich wisst, Homosexualität ist falsch, aber wenn ihr diesen Standpunkt vertretet, dass ihr insgeheim eigentlich das Gefühl habt, ich mache was Falsches. Ich tue da irgendwie jemanden weh, ich mache da irgendwie was, irgendwas Komisches, irgendwas, ihr fühlt euch irgendwie komisch, wenn ihr diesen Standpunkt vertretet. Schon mal aufgefallen, dass da sowas ist, dass da so, der andere sagt vielleicht, nö, also habe ich gar kein Problem mit, aber dem einen oder anderen von uns geht es vielleicht schon so, kennt selbst als Christ, ne? Du weißt zwar, homosexuelle Aktivitäten sind falsch, aber irgendwie fühlen wir uns schlecht, wenn wir es konfrontieren oder wenn wir da gar was dagegen sagen. Ja? Und nicht jetzt nur aus Angst wegen dem, was passieren könnte, sondern wir tun was Unrechtes. Wir tun was, was falsch ist, wenn wir das ansprechen. Was ist passiert? In einer Reportage über die Schwulenbewegung hat einer der Leiter erklärt, wie sie es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit unsere Gesellschaft komplett zu verändern. Der sagt prinzipiell, wir haben es verkauft wie Cerealien, also Müsli. Cerealien, kennt ihr den Ausdruck? Ne? Sagt man in Amerika, es gibt so viele, wie sagt man das auf Deutsch eigentlich? Müslis, ne? Wie Müsli. Also Kelloggs, ne? Müslis. Ja. Wir benutzten Werbung, wir benutzten Bilder, wir benutzten Propaganda. Prinzipiell haben wir das Gleiche gemacht wie Kelloggs, wenn sie ein neues Müsli verkaufen wollen. Es gibt ein Buch, jetzt kannst du mal die PowerPoint anmachen. Die braucht man nicht nur am Anfang, nachher kannst du sie wieder ausmachen. Es gibt ein Buch aus den 90er Jahren. Also es ist, das heißt so, After the Ball. Das Buch könnte auch auf Amazon, glaube ich, kann man es käuflich erwerben, kostet über $300. Nein. Hammer, gell? Über $300. Günstig, gell? Ist voll ein Schnapper. in diesem Buch, das sind eben diese Typen da, also Marshall Kirk und Hunter Madsen, könnt ihr mal schnell lesen, nach dem Ball, es geht darum, how American will conquer its fear and hatred of gays in the 90s. Also wie Amerika seine Angst und seinen Hass gegenüber Schwulen in den 90er Jahren überwinden wird, ist ein 1989 erschienenes Buch über LGBT-Rechte, also LGBT-Rechte. Sagt euch das allen was? Muss man nicht erklären, oder? Und Transgender, genau. Danke, weil ich krieg's jedes Mal nicht zusammen. Genau. Also Rechte in den Vereinigten Staaten. Es wurde von den Neuropsychologen Marshall Kirk und Hunter Madsen, ein Manager für soziales Marketing und Werbung, geschrieben. Nur dass er vorne klar ist, die sind natürlich alle pro-gay. Also nicht dagegen, die sind dafür. Ne? Und im Prinzip ist es ein Marketingbuch, ne? Wo sie erklären, was sie vorhaben und wie ihre Strategie ist. Und sie haben einen dreistufigen Plan entwickelt. Ja, genau, da habe ich, glaube ich, jetzt weiter so. Also dieses Buch zeigt einen dreistufigen Plan unter Einsatz von Manipulations- und Werbetaktiken, um die öffentliche Meinung in Amerika zu ändern, hauptsächlich durch die Medien. Und was in Amerika passiert ist, ist nicht nur bei denen passiert, es ist auch bei uns passiert. Was in Amerika läuft, ist irgendwann bei uns automatisch. Können wir gar nicht verhindern. Ja? Vor allem eben in unserer westlichen, wir reden jetzt von der westlichen Welt. Vielleicht ein bisschen anders, wenn du nach Asien gehst. Ja? Aber auch ja. Ist vielleicht auch etwas weniger, aber wenn es zu uns kommt, wenn es da drüben ist, ist es auch bei uns, weil wir das gleiche Zeug anschauen, weil wir das gleiche Zeug. Ne? Ja, eben, auch in Asien ist es mega. Ja. Ja. Russisch vielleicht weniger, genau. Ja. Aber sonst schon. Ne? Genau. Und zwar ist es ein dreistufiger Plan. Und der besteht erstens aus Desensibilisierung. Zweitens etwas, das sie Jamming nennen. Jamming, wenn du es übersetzen willst, dann kommst du auf die Wörter Störung, Beeinträchtigung, Unruhe, werde euch gar nichts sagen. Ne? Aber ich erkläre es, worum es beim Jamming geht. Es ist jetzt auch nicht ein Wort, wo jetzt unbedingt ein Amerikaner zwingend jetzt gleich was damit anfangen kann, was jetzt damit gemeint ist. Ja? Und die dritte ist dann Bekehrung. Ne? Das sind so ihre drei Arten, wie sie gesagt haben, wie wir vorgehen wollen oder ihre Strategie. Zuerstens, Desensibilisierung. Worum geht es da? Es ist eigentlich die Idee dahinter, dass die Öffentlichkeit so mit der Homosexualität ausgesetzt wird, bis sie sich daran gewöhnt haben. Das ist die Idee dahinter. So ungefähr. Und nochmal, die sind natürlich alle pro Gays, also die sind für, aber sie selbst benutzen in dem Buch diesen Vergleich. Es ist wie du bist in einem Raum, da ist ein unangenehmer Geruch drin. Ne? Wenn du dem lange genug ausgesetzt bist, wirst du es irgendwann nicht mehr riechen. Und es wird normal. Nicht natürlich, dass sie sich als unangenehmen Geruch bezeichnen würden, aber das ist die Idee dahinter. Das ist die Strategie dahinter. Genau. Und ich möchte mit euch jetzt ein Zitat aus dem Buch lesen. Ich habe das übersetzt, gell? So gut ich halt irgendwie konnte. Zitat aus dem Buch. Wir verfolgen folgendes Prinzip für unsere Kampagne, um Heteros gegenüber Schwule zu desensibilisieren. Überschwemmt sie mit einer Dauerflut von homosexueller Werbung, präsentiert so wenig anstößig wie möglich. Wenn Heteros irgendwann die Dusche nicht mehr abstellen können, dann werden sie sich im Mindesten irgendwann daran gewöhnt haben, nass zu sein. Das ist so die ganze Idee dahinter. Ja? Und wenn wir uns das mal so ein bisschen, was ist passiert? Und mit Werbung meine ich jetzt nicht unbedingt ne, Werbung, wie man es im Fernsehen, ne, zwischen den. Es heißt, es wird alle Medien komplett benutzt, insbesondere Filme, Soaps und so weiter. Was ist passiert? Du konntest irgendwann, es ist so, du kannst kaum einen Film angucken, du kannst keine Soap, keine Familienserie, kein nichts angucken, wo nicht irgendwann der nette, freundliche, lustige Schwule auftaucht. Mega sympathisch, der in keine politische Diskussion, kein gar nichts. Es geht nur um, der ist da und der ist der mega coole Freund, Typ, der den eigentlich jeder mag, mögen muss, ja? Den jeder mag. Früher oder später, in jeder Serie, früher oder später, in jedem Film, ja? Also, oder in vielen Filmen, kommt es einfach vor. Dauerhaft, ja. Eben,
Wobei
die.
wir auch, ich finde, also die Schwule, die ich kenne, sind tatsächlich auch, weil die ja so ein bisschen so was Weibliches an sich haben, oft, die sind auch oft so kuschelige Typen.
Ja. Aber es wird halt extrem gepusht, ne? Also eine Überflutung mit homosexuellen Verweisen auch, nicht in einer abfälligen Art, sondern in einem akzeptablen Stil. Immer so in der Form ist doch normal. Also es wird gar nicht diskutiert, ob dieser Lebensstil jetzt in irgendeiner Form in Ordnung wäre oder nicht. Sowas kommt gar nicht zum Thema. Es wird sofort repräsentiert, dass jeder das natürlich als komplett normal ansieht. Steht nicht zur Diskussion. Ja, in Filmen, Werbung, überall wird es gemacht. Ne? Aber das ist natürlich nicht genug. Jetzt kommt der zweite Schritt, das, was Sie Jamming nennen. Ich habe es mal hier nur Unruhe genannt. Ziel vom Jamming ist folgendes, also Unruhe zu stiften. Das Ziel vom Jamming ist folgendes. Jeden, der gegen homoerotisches Verhalten ist, als einen Schurken darzustellen. Die Strategie ist, jeden zu verunglimpfen und als völlig übertrieben darzustellen, der mit homosexuellem Verhalten nicht übereinstimmt. Ich will euch nochmal ein Zitat aus dem Buch vorlesen. Propagandistische Werbung soll homophobe und homofeindliche Hasser als rohe Großkotze, also das wusste ich nicht, wie das Wort, ich weiß gar nicht, was es war, also das ist jetzt mal meine, als rohe Großkotze und A-Löcher darstellen, die keine Christen sind. Es soll gezeigt werden, wie sie kritisiert, gehasst und gemieden werden. Es sollen Schwule dargestellt werden, die schrecklich leiden, als direktes Resultat von Homo-Hass. Eine Art von Leiden, für die sich sogar die meisten Frömmler schämen würden, die Ursache dafür zu sein. Es soll in Kürze alle homohassenden Frömmler mit Attributen verbinden, von denen der Frömmler sich schämen würde, sie zu besitzen, sowie mit sozialen Konsequenzen, die er als unangenehm und beängstigend empfindet. Ist es irgendwie bekannt? Irgendwie, was passiert ist? Das ist, was ich vorhin gemeint habe. Insgeheim fühlen wir uns plötzlich schlecht, unseren Standpunkt zu vertreten. Irgendwie insgeheim ist irgendwas, wir machen was falsch. Weil du überall schon von vorne weg als der Schurke hingestellt wirst. Und jetzt kommt ein wesentlicher, ganz wesentlicher Satz, den wir heute für uns nutzen wollen. Also nochmal vielleicht den letzten Satz. Es sollen in Kürze alle homofassenden Frömmler mit Attributen verbinden, von denen der Frömmler sich schämen würde, sie zu besitzen, sowie mit sozialen Konsequenzen, die er als unangenehm und beängstigend empfindet. Unser Anliegen wird erreicht, ohne Bezug auf Fakten, Logik oder Beweisen. Das ist rein weltlich. Ja? Genau das ist der Punkt. Wir reden weder über Fakten, noch reden wir über Logik. Wir reden über Manipulationsmethoden, wie wir Leuten dahin kriegen, durch Einschüchterung, durch Taktiken, ne, die manipulativ sind, um sie genau dahin zu bekommen, wo wir haben wollen. Also nochmal die Idee bei dem Jamming. Bin ich wieder drauf? Ja, okay. Die Idee bei einem Jamming ist tatsächlich die, dass wann immer jemand etwas Homoerotisches sieht und es innerlich ablehnt, soll er sich unbewusst mit dem Schurken aus dem Film identifizieren. Ja, mit diesem Bild, das gezeichnet worden ist. Auf lange Sicht bewirkt es, dass sie der Homosexualität zustimmen, um sich besser zu fühlen. Einfach nur deswegen. Ich will mich nicht schlecht fühlen, also stimme ich das lieber zu. Das ist eigentlich eine Form von Gehirnwäsche. Der dritte Punkt ist Bekehrung. Das Ziel von der Bekehrung ist, dass alle Nicht-Schwulen die Homosexualität befürworten. Wieder ein Zitat aus dem Buch. Wir meinen eine Bekehrung der Gefühle, des Verstandes und des Willens des Durchschnittsamerikaners. Durch einen geplanten psychologischen Angriff in Form von Propaganda, die der Nation über die Medien gefüttert wird. In der Bekehrung wird der Frömmler, der an einem stereotypischen negativen Bild festhält, wiederholt konfrontiert mit schwulen Bildern, Etiketten, Magazinen, Werbetafeln und im Fernsehen. Diese sind ausdrücklich so gewählt, dass sie nicht nur nicht aussehen wie sein typisches Bild eines Homosexuellen, sondern so aussehen wie der Frömmler und seine Freunde oder wie irgendeiner seiner stereotypischen Okay-Jungs, die Art von Menschen, die er bereits mag und bewundert. Wir reden hier nicht von einer riesigen Verschwörungstheorie, nochmal, will ich auch sagen. Aber in der Praxis sehen wir, dass das eigentlich so abgelaufen ist. Ja, es sind einfach ganz simple Verkaufstechniken, die angewandt wurden. Ne, das nutzt zum Beispiel Zigaretten, wie heißt die? Marlboro. Ne? Marlboro ist der Cowboy-Typ. Wer mag Cowboys nicht? Jeder mag Cowboys, Freiheit, sonst irgendwas, ne? Also ich will sein wie ein Cowboy, ich will cool sein, ich will was immer, ne? Es macht's akzeptabler. Ja. Und das ist ein Stück weit, was passiert ist. Wenn es ums Thema Bekehrung geht, ich möchte euch noch kurz was zeigen. Das nächste ist ein kleiner Film, den musst du abspielen. Cheryl wird's übersetzen. Und zwar ist es ein Lied von der von wem ist, wie heißt die Gruppe? San Francisco Gay Core, irgendwas, ne? Was sie singen, und eigentlich genau, wenn es ums Thema Bekehrung geht, dann hören wir da drin so ein bisschen auch die Strategie raus. Und ich muss sagen, wir haben es versucht zu übersetzen. Für alle, die es nicht in Englisch, ich weiß es nicht genau, wie wir es machen sollen. Sollen wir es kurz anhören, stopp, Cheryl übersetzt, oder soll sie es versuchen, oder soll sie es erst komplett lesen? Vielleicht erst lesen? Erst lesen, also, dann soll es Cheryl mal geschwind vorlesen, den Text von dem Lied, ja? Und dann hört es euch an. Das Üble ist, wenn du das hörst, das finde ich auch so genial, gell? Cheryl und ich, wir haben uns ja, mussten uns ein bisschen mit dem Lied auseinandersetzen, gell? Hey, das ist so ein Ohrwurm, irgendwann hast du es dermaßen, gell? kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Ah, okay.
We'll convert your children, ist der Titel. Wir werden eure Kinder bekehren. Kommt erstmal ein Text. Während wir Pride zelebrieren und die Fortschritte, die wir gemacht haben in den vergangenen Jahren, gibt es noch Arbeit zu tun. Also, zu all denen, die gegen gleiche Rechte kämpfen, wir haben eine Botschaft für euch. Und dann kommt das Lied. Du denkst, dass wir sündhaft sind, du kämpfst gegen unsere Rechte. Du sagst, wir führen ein unwürdiges Leben. Aber du fürchtest dich nicht, du denkst, wir werden deine Kinder verderben. Entschuldigung. Aber du fürchtest dich nur. Du denkst, wir werden deine Kinder verderben, wenn unsere Agenda nicht verhindert wird. In Ordnung, dieses Mal habt ihr sogar recht. Wir werden eure Kinder konvertieren. Es passiert Stück für Stück, leise und auf eine subtile Art und Weise. Du wirst es kaum bemerken. Du kannst die Kinder von der Disco fernhalten, sie vor San Francisco warnen, diktieren, was sie anziehen sollen. Ist uns egal. Wir werden eure Kinder konvertieren. Wir werden sie tolerant und fair machen. Zuerst habe ich nicht verstanden, warum ihr so viel Angst hattet, dass wir eure Kinder zu akzeptierende, sich kümmernde Menschen bekehren würden. Aber jetzt sehe ich, warum ihr ein Problem damit habt. So wie du dir Sorgen gemacht hast, dass sie nur neue Homo-Freunde aussuchen, wirst du auch nicht zustimmen, wenn sie nachts unterwegs sind, um zu protestieren. Du wirst angeekelt sein. So widerlich, wenn sie Dinge online finden, von denen du niemals wolltest, dass sie finden, wie Informationen. Wir werden eure Kinder konvertieren. Mach nichts, du wirst dich damit abfinden. Wir werden eure Kinder konvertieren. Ja, das werden wir. Wir werden jeden Einzelnen erreichen. Es gibt kein Entkommen. Sogar die Oma mag die Drag Queen. Die Welt wird freundlicher. Gen Zs sind Schüler aus den Schulen. Lerne zu lieben, zu tanzen, komm mit deinem Schicksal klar. Wir werden eure Kinder konvertieren. Jemanden muss ihnen beibringen, nicht zu hassen. Wir gehen ihnen nach euren Kindern. Eure Kinder werden wird Fairness und Gerechtigkeit für andere wichtig sein. Eure Kinder werden daran arbeiten, ihre Schwester und Brüder zu bekehren. Dann sind wir fast sicher, dass eure Kinder anfangen werden, euch zu bekehren. Die Gay-Agenda kommt nach Hause. Es ist hier. Aber mach dir keine Sorgen. Da ist nichts Falsches dran, mit uns auf unserer Seite zu stehen. Es lohnt sich nicht, Sorgen zu machen. Die Welt braucht immer mehr Pride. Komm jetzt, versuch es mit ein bisschen Pride. Wir werden eure Kinder konvertieren. Dann kommen wir uns um euch. Wenn du deine Ängste los wirst, wird es sehr befreiend, wie du nie hättest ahnen können. Geh, besuche San Francisco. Geh, mach die Disco-Musik lauter. Du wirst vergessen, dass du jemals sauer warst. Wir werden eure Kinder konvertieren und werden dich zu einem Alliierten machen. Das sagen sie am Schluss ein paar Mal. Wir werden euch zu unseren Alliierten machen.
Eigentlich könnte man jetzt auch das Lied als Grundlage nehmen und analysieren, weil da sind so viele Slogans drin, ja, die einfach falsch sind, nicht richtig sind. Und, aber genau, lasst uns einfach mal anfangen, aber eben für mich nochmal einfach auch, dass wir erkennen, da ist wirklich Strategie dahinter. Da ist, und die Strategie hat funktioniert. Die funktioniert. Und wer soll dagegen aufstehen, wenn nicht wir? Und deswegen brauchen wir Waffen. Was ist die Waffe? Die Wahrheit. Ja. Wir müssen Argumente haben. Wir müssen, und zwar eben nicht auf denen ihrer Ebene, wo man einfach nur mit irgendwelchen Slogans, mit irgendwelchen Einschüchterungsmethoden, sondern über Fakten, über Beweise und über Logik das Argumentieren. Dann kommen wir hoffentlich weiter, weil so kannst du das Denken von jemandem wieder zurückverändern, ne? Indem du einfach nur Logik verwendest. Okay. Also, lass uns mal einen Slogan ganz kurz anschauen. Den kennen wir alle oder haben es vielleicht schon mal irgendwo gehört. Ne? So dieser Satz, du bist ein Homophob. Ne? Oder einfach diese Verurteilung, jemand ist homophob. Homophob bedeutet im Prinzip einen schwulen Hasser. Ja, ja, oder und unbegründete Ängstler. Ne? Du bist homophob. Aber eben, ich glaube, es ist schon ein ganzes Stück weitergegangen, weil es ist eigentlich mit homophob, wird oftmals schon automatisch mit Hasser gleichgesetzt.
Es gibt auch diese Sticker so. Ja.
Genau. Also du wirst als eigentlich sofort als Hasser bezeichnet. Jetzt ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, wir wollen die Wahrheit in Liebe sagen. Nochmal, das ist unser Ziel. Wir wollen Herzen verändern, wir wollen Menschen erreichen, ne? Aber wir wollen die Wahrheit sagen. Es gibt immer zwei Camps, die einen, die sagen die Wahrheit, aber irgendwo nicht gerade liebevoll, nicht gerade mit einem Herz für die Person. Zu sehen, da ist ein verlorener Mensch, der in die Irre läuft, der auf dem Weg tatsächlich ins Verderben läuft, den ich da rausreißen will, den mich helfen will, sondern mehr, ich habe Recht, du hast Unrecht. Das ist nicht hilfreich. Das ist falsch. Genauso, und das ist, wo wir versuchen wollen, und nochmal, wenn du in so eine Diskussion reinkommst, alleine nur, wenn du es jetzt vielleicht so ein, ne, so ein Lied da anhörst, innerlich fängt dein Blut an zu kochen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, ja, aber wir müssen uns wirklich zurückhalten. Wir müssen wirklich uns darauf besinnen, worum es tatsächlich geht. Wir wollen Wahrheit weitergeben, wir wollen sie in Liebe weitergeben. Ja. Dann ist natürlich die andere Gruppe, die ist so liebevoll, ne, dass die Wahrheit völlig dabei flöten geht, ne? Und alles wird plötzlich akzeptiert im Namen von Toleranz und sonst was und im Namen von Liebe, ne, ist plötzlich alles okay. Dazu wollen wir auch auf gar keinen Fall gehören. Aber genau, ich möchte vielleicht ein kurz, ne, es gibt Leute, wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr auf die Hasserseite gehen, ne, auch Christen, die, wo du manchmal dann solche Aussagen hörst wie: Also wenn es nach mir ginge, setzt doch alle Schwulen auf einer einsamen Insel aus, ne? Dann erledigt sich das Problem irgendwann von selbst.
Aber einen Schwul, manchen Mann auch, man zeigen viele Liebe, so wie wir einen Christen.
Also ich möchte vielleicht nochmal kurz auf den Punkt eingehen, was ich gerade eben gesagt habe. Setzt alle Schwulen auf einer Insel aus, ne? Das Problem löst sich dann von alleine. Erinnert mich an eine Bibelstelle, ne, Lukas 9, Vers 54. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir das sprechen, das Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll, wie es auch Elia getan hat? Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach: Wisst ihr nicht, welchen Geisteskinder ihr seid? Und ich glaube, das müssen wir uns echt auf die Fahne schreiben. Ja, in dem Moment, wo Hass und Zeug in uns hochkommt oder wessen Geisteskinder wir sind. Und Jesus sagt dann: Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Das muss einfach wegen, auch ich sage das auch nochmal ganz bewusst, wegen dem, was wir jetzt gerade gehört und gesehen haben und vielleicht auch noch einiges, was wir noch hören werden, unsere Motivation ist: Wir lieben Menschen. Und wir lieben auch die Schwulen. Wir lieben nicht, was sie tun, aber wir lieben auch die Schwulen. Ja? Das darf nicht sein, dass da irgendwas anderes reinkommt. Ansonsten sind wir von einem falschen Geist. Das muss uns ganz, ganz klar sein. Und das ist mega, mega wichtig. Ja. Okay, jetzt zu dem Vorwurf, homophob. Wie kann ich denn darauf eingehen? Ne? Also, wo mir im Prinzip, und ich glaube, das ist ja was, was wir jetzt auch gesehen haben, etwas, was bewusst gemacht wurde, ne, in diesem Jamming, wo eigentlich derjenige, der einfach schon alleine nur gegen etwas gegen homosexuelle Handlungen ist oder Homosexualität an sich, dass er als Schurke dargestellt wird, der ist ein Böser. Und es ist erfolgreich passiert. Aber lasst es uns mal logisch anschauen. Wenn ich sage, also könnt ihr zum Beispiel jemand die Frage stellen: Glaubst du, dass Homosexualität Sünde ist? Wenn wir jetzt darauf antworten, ja, dann stehen wir doch jetzt schon da als Schwulenhasser. Habe ich irgendeine Aussage darüber getroffen, dass ich jemanden hasse? Habe ich in irgendeiner Form das gesagt? Ich habe lediglich gesagt, dass Homosexualität in meinen Augen Sünde ist. Nicht mehr und nicht weniger. Aber es wird schon viel, viel mehr rein interpretiert. Und das ist falsch. Das ist nicht richtig. Und wenn du mit jemandem diskutierst, dann müssen wir ihn darauf hinweisen. Wie können wir das tun? Ja, Emily?
Und die hat dann, wie muss ich das? Funktioniert das?
Ja.
Muss ich das in irgendeine Richtung? Ich höre mich auch lieber gerne nicht selber. Naja, auf jeden Fall, ich war nur, vor ein paar Jahren in einer Gruppe mit und eine war eben Lesbin und dann habe ich mich mit ihr angefangen zu unterhalten und dann kam eben schnell raus, ich bin Christ, die ist Lesbin, bla bla bla. Und dann hatte sie eben quasi so ein bisschen ein Statement gegeben, ja, alle Christen hassen ja Lesben und Schwule und so. Und dann hat eben sie genau das gesagt, dass es ja Sünde ist und so. In deinen Augen oder was hast du gerade für eine Aussage gesagt?
Deine Meinung.
Ja, und dann hab ich direkt gesagt, ja, ich glaube, das ist Sünde, genauso wie halt, keine Ahnung, Stehlen Sünde ist oder halt solche Sachen. Und dann hat sie es auf einmal richtig gut schlucken können und hat gesagt, ah ja, ja, krass, macht Sinn, ja. Es ist halt genauso Sünde, ist genauso schlimm halt, wie wenn du lügst und so. Ja.
Mega gut, genau so funktioniert es, ja. Indem er, also bringt sie zurück vom Bereich der Anklage und der Einschüchterungsmethode, weil das ist nichts anderes. Das ist eine Bullying-Methode. Bullying, versteht ihr das? Im Englischen sagt es immer Bullying. Das ist Mobbing. Du bist homophob. Das ist Mobbing, nichts anderes. Weg von dem Bereich, hin zum Bereich der Logik bringen. Ja? Und genau das, was Emily jetzt auch erklärt hat, kannst du ganz einfach über eine Frage zum Beispiel, was könntest du denjenigen fragen? Du könntest den zum Beispiel, Emily hat es gut gemacht, ne, irgendeine Sünde nennen, aber ganz spezifisch oder eine ganz gute Frage meiner Meinung nach, die du stellen könntest, ist, findest du, dass Drogenkonsum Sünde ist oder falsch ist? Was wird er sagen? Ja. Oh, du Drogenhasser! Ja, aber die meisten mit einem halbwegs Verstand werden sagen, Drogen zu nehmen ist falsch, ist Sünde.
Schlecht, aber nicht, das ist nicht mehr moralisch besetzt.
Ja.
Schlecht, weil es schlechte Folgen für den Körper hat, aber nicht falsch.
Macht's nicht zu kompliziert. Die meisten kapieren genau, was du sagst. Die wissen genau, was du da meinst. Ja? Und die paar wenigen Spinner, die da weiter argumentieren, die kannst du dann auch wieder abholen. Musst nur wissen, wie, weil ihr Gedankengut ist extrem postmodern, ne? Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Und dann musst du mit denen darüber diskutieren, okay? Auch da gibt es, weil das ist selbstzerstörend in sich selbst. Es ist so leicht wegzuballern. Wir haben schon drüber gesprochen, vielleicht sage ich nachher noch mal kurz was darüber, ja? Aber auch das ist leicht wegzuballern. Dann geh auf den Punkt ein. Aber jeder, der halbwegs bei Verstand ist, die meisten Menschen, wir reden jetzt nicht von dem extremen Spinner auf der Straße, wir reden ja jetzt vielleicht von deinen Bekannten, deinen Verwandten, die so eingeschüchtert sind von dem Ganzen und eigentlich auch schon denken, eigentlich darf ich zu dem Thema lieber nichts und eigentlich ist das ist völlig lieblos, einen Schwulen in irgendeiner Form zu korrigieren wollen, zu die auf dem Punkt sind. Die kapieren, wenn du sagst, ist es Sünde, Drogen zu nehmen, ja, die kapieren das. Oder Lüge. Ja, oder was auch immer, nimm irgendwas. Ich finde das Drogenbeispiel sehr gut, weil du in dem Moment sagen, die meisten würden vielleicht sagen, nee, also wenn du sie fragst, ne, ja, ist es denn falsch, Drogen zu nehmen, ja? Und dann sagst du zu ihnen, oh, du Drogenhasser, du was auch immer. Wie? Ich habe doch nicht gesagt, dass ich Drogensüchtige hasse. Im Gegenteil, ich habe doch Mitleid für die. Genau, das ist der Punkt. Können wir es sehen? Genau das ist der Punkt, ja, den wir denen klar machen wollen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir reden hier über Moral. Wir reden über was richtig ist und was ist falsch. Das hat nichts damit zu tun, du hast selber in deinem Leben, wirst du jede Menge Punkte haben, wo du sagst, das so und so zu tun, ist falsch. Ansonsten, du kannst es auch immer umdrehen, du kannst es auf Christen wiederum beziehen. Ne? Also ich habe einen Lebensstil, in dem die Bibel absolutes Maximum ist. Findest du es richtig oder findest du es falsch? sagt er wahrscheinlich, finde ich nicht gut.
Für dich ist es vielleicht in Ordnung.
Ja, für dich ist vielleicht nur, oh, wie intolerant, komm mal später noch zurück. Wie kannst du nur? Ja, weil wir reden über Moral, wir reden hier nicht über was anderes. Ja, und nochmal der Punkt, dieser Vorwurf, homophob. Du bist homophob, du bist ein schwuler Hasser oder sonst was, oder wenn es auch nur impliziert wird, ist nicht auf der Ebene von Logik, ist rein emotional, es ist eine Mobbing-Methode und die ist nicht in Ordnung. Und das dürfen wir ihnen auch zeigen. Und wenn jemand ganz, ganz krass darin ist oder darin vorgeht, dann kannst du ihm das auch mal richtig deutlich zeigen oder sagen. Ja? Kannst du ihm sagen, hey, hör mal mit deinem Mobbing aus. Wie, was, Mobbing? Was meinst du mit Mobbing? Wieso? Ich mobb dich doch nicht. Doch, du mobbst mich. Ja, nee, wieso? Wie meinst du das? Ne? Und dann kannst du zum Beispiel dieses Beispiel bringen. Würdest du sagen, dass ein Drogenabhängiger, dass es falsch ist, Drogen zu nehmen? Ja? Oh, du bist so ein Drogenhasser. Ah nein, ich hasse doch keine Drogenabhängigen. Ne? Aber die Leute wirklich darauf hinweisen, dass das falsch ist. Und ihnen auch zeigen und dann ganz klar sagen, könntest du ihm sagen, ne? Also schau mal, das, was du da machst oder die Vorgehensweise, die ist nicht okay, ja, wie du das machst. Ne? Es ist nicht tolerant gegenüber einer anderen Meinung. Ja? Können wir jetzt diesen Bereich von Einschüchterung und von Anklage, können wir das jetzt verlassen und können basierend auf Logik und Fakten weitersprechen miteinander? Ist es okay mit dir? Ja? Weil das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Weg von der Emotionalität, und es ist eine reine Emotionalität reingebracht mit solchen Aussagen, homophob, da. Es wird mir was unterstellt, das überhaupt nicht stimmt. Ja? Und da müssen wir die Leute erstmal von wegbringen, von runterbringen. Und dann kannst du vielleicht mit denen ganz vernünftig argumentieren und ganz vernünftig reden. Ja? Ein anderer Slogan, den sie gerne haben oder der sehr, sehr gerne benutzt wird, ist, du bist der Grund dafür, dass so viele Schwule Selbstmord begehen. Auch das ist wieder völlig, und das hörst du tatsächlich oft, ich habe Diskussionen im Fernsehen mir angehört, ne? Ich habe mir Sachen angehört, früher oder später kam das. Wenn da offener Meinungsaustausch ist, von der schwulen Seite her, kommt sowas. Das entbehrt jeder Rationalität. Das ist einfach nur eine Anklage, die, wieso soll ich dran schuld sein, wenn sich irgendein Homosexueller umbringt? Weil ich nicht befürworte, was er tut? Und da kannst du jetzt zum Beispiel sagen, du, ich bin Christ. Die Bibel ist für mich mein Lebensstandard. Ich richte mein Leben nach der Bibel aus. Hältst du das für gut? Nein. Oh Gott, ich gehe heim und bring mich um. Ihr lacht jetzt, aber vielleicht kapiert er, was du damit sagen willst. Versteht ihr? Wir wollen es ja argumentieren. Ja? Wir wollen es möglichst liebevoll, nochmal, ich habe es jetzt vielleicht nicht so liebevoll, aber das kannst du ganz liebevoll tun und ihn darauf hinweisen. Ne? Schau mal, diesen Lebensstil halte ich für falsch. Es heißt nicht, dass ich dich hasse. Es heißt nicht, dass ich gegen dich bin. Es hat damit nichts zu tun. Hältst du meinen Lebensstil für richtig? Nein. Wir reden ja wieder über Toleranz. Toleranz ist ja so ein wahnsinnig wichtiges Thema bei den Homosexuellen. Ne? Dann sei doch bitte auch tolerant. Ja? Und hör dir an, was wir zu sagen haben. Und jetzt verlassen wir diesen Raum und reden über Fakten. Ja? Und wir werden später noch einige Fakten anschauen. Ja? Genau. Ganz, ganz wichtig, ja, dass wir da einfach uns nicht in eine Schiene trennen lassen. Das meiste, was du hören wirst, wenn es zu Thema eben Schwule, die Selbstmord begangen haben, ist oftmals auch so. Irgendeiner erzählte dann vielleicht irgendeine Story von jemandem, der sich wirklich umgebracht hat, weil er extrem gewobbt worden ist von tatsächlich schwulen Hassern. Nochmal, was bitteschön hat es mit mir zu tun? Was immer demjenigen passiert ist und von wem immer das demjenigen angetan wurde, würde ich auch verurteilen und würde ich niemals tun. Was hat das mit mir zu tun? Gar nichts. Also weg von diesen Emotionalität hin zur Logik. Ich würde das auch verurteilen, was derjenige dem Homosexuellen da angetan hat. Und ich würde es selber niemals tun. Lass mich da raus. Es hat mit mir und noch mit dem christlichen Glauben, der christliche Glaube, ist ja ganz klar, liebet eure Feinde, schlägt dich einer auf die rechte Backe, halt ihm die linke hin. Es hat weder was mit Christentum zu tun, was demjenigen passiert ist, und es ist völlig egal, ob derjenige sich als Christ bezeichnen würde oder nicht, was er getan hat, war falsch. Würden weder ich tun, noch, versteht ihr, wichtig, dass wir das einfach nur analysieren und logisch anschauen, ja. Und dann erledigen sich so viele Probleme eigentlich dann, ja, oder zumindest mal bringt es die Leute mit Sicherheit irgendwo zum Nachdenken. Ein paar vielleicht Fakten zu, was heißt Fakten? Nee, es ist eigentlich hauptsächlich ein Fakt. Also eins ist uns auch klar, jetzt rein mal biblisch gesehen, ne, je jemand einen Lebensstil in Sünde lebt, ne, dass das halt irgendwo zu vielleicht Depressionen, Dingen führen kann, die letztendlich auch dann vielleicht zum Selbstmord führen, ist uns allen irgendwo klar, wird aber wahrscheinlich jetzt, brauchst du jetzt auch nicht unbedingt biblisch zu argumentieren, weil sie es eh nicht akzeptieren werden, weil die Bibel für die kein Maßstab ist, ne? Aber für die, oder für viele nicht. Vielleicht für deine Freunde, Familien oder Bekannten, die zumindest mal irgendwo, kannst du auch damit kommen natürlich, klar. Aber jetzt mal rein säkulär betrachtet, ne, ist es einfach ein Fakt, ist, dass starke Depressionen und romantische Beziehungsprobleme kurz vor einem Selbstmord sind die Hauptursache für den Selbstmord. Also dass jemand unter extremen Depressionen leidet, beziehungsweise irgendwelche romantischen Beziehungsprobleme erlebt hat, ja, und wir werden uns das später noch anschauen. Diese romantischen Beziehungsprobleme ist gerade unter Homosexuellen extrem hoch, wesentlich höher als unter Heteros. Ja. Auch Depressionen, bedingt durch mehrere Dinge, wir werden es uns später anschauen, ja, ist extrem hoch. Ja. Also die Ursache für den Selbstmord liegt in den meisten Fällen, und auch ich habe dazu noch Statistik, ganz woanders. Ja. Liegt ganz sicher nicht an dir oder an mir. Eben auch laut Studien hatten die meisten Selbstmorde etwas zu tun mit Trinken, Drogenmissbrauch, diagnostizierte psychologische Probleme. Eine andere Studie, veröffentlicht vom amerikanischen Verband für Soziologie, also gibt es anscheinend Suizid, ja, wie auch immer, genau. Danke. Es besteht kein Zusammenhang bei jugendlichen homosexuellen Selbstmördern zwischen ihrem Selbstmord und Stigmatisierung oder Mangel an Unterstützung. Also es wurde untersucht, warum sie sich umgebracht haben, und es wurde kein Zusammenhang gefunden, also statistisch bewiesen. Da besteht kein Zusammenhang zwischen Mangel an Unterstützung oder von Stigmatisierung, weil man sie in irgendeine Schublade reindrängt. Ja. Wenn es passiert ist, es ist passiert, war es eine absolute Riesenausnahme. Ganz selten. In der Regel sind andere Ursachen da, warum sie sich umgebracht haben. Und die Selbstmordrate bei Homosexuellen ist deutlich höher als bei Heteros. Ja. Genau, und auch hier, ne, wenn jetzt angenommen, ja, jemand greift dich hier an, völlig irrational, und sagst, du unterstützt Gewalt gegen Schwule, indem du gegen Homosexualität bist. Ne? Und dann sagst du, nein. Dann sagst du, doch. Nein. Doch. Nein. Doch. dann ist natürlich irgendwo der Punkt, wo ich sage, okay, was soll ich noch sagen? Drehst einfach um und sagst, du unterstützt Gewalt gegen Christen. Die Kirchen zerstören, die Christen töten, dann sagt er, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Ja, weil er ist gegen Christen. Er ist gegen Christen. Also unterstützt du Gewalt gegen Christen. Und vielleicht kapierst du der eine oder andere. Ja? Aber das wäre eine Argumentation, ne? Dreh es einfach gerade um. Ne? Sie sagen, du unterstützt Gewalt gegen Homos, okay, du unterstützt Gewalt gegen Christen. Genauso wie du meinst, ich bin gegen Homos, ne? Du bist gegen Christen. Ja. Okay, dritter Slogan. Wer bist du, dass du richtest? Und das geht in die Richtung Toleranz. Ne? Ne? Was fällt dir ein zu richten? Okay, und natürlich, es gibt ja auch sehr, sehr viele Gemeinden, Kirchen, die Homosexualität absolut unterstützen, liberale Christen, liberale, die das sehr, und die natürlich dann auch gerne mal auf Matthäus 7 natürlich rumreiten, ne, wo Jesus sagt, du sollst nicht richten. Das Problem ist nur, Jesus sagt nicht nur, du sollst nicht richten, der Vers geht weiter. Ne? Und wir hatten da uns darüber ja auch schon mal unterhalten, ne, du sollst nicht richten, ist eine selbstzerstörende Aussage. Wie kann man sie widerlegen, wer weiß es noch? Richtest du mich gerade dafür, dass ich richte? Ich dachte, du sollst nicht richten. Logik. Es ist Unsinn. Die Bibel lehrt nirgends, dass wir nicht richten sollen, dass wir nicht urteilen sollen. Nirgends. Nie. Ja? Jesus sagt das hier auch nicht. Jesus sagt, richte nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet, wird euch wieder gemessen werden. Du Heuchler, was siehst du den Balken im Auge deines, den Splitter im Auge deines Bruders und hast selber einen Balken drin? Sieh zu, dass du zuerst, also ich sage es jetzt in meinen Worten, ne, ich lese es nicht aus dem, sieh zu, dass du zuerst den Balken aus deinem Auge kriegst und dann hol den Splitter aus dem Auge deines Bruders. Was sagt er hier? Er sagt uns nicht, wir sollen nicht richten, er sagt uns, wie wir richten sollen. Erstmal sich selber untersuchen und dann red mit deinem Bruder. Das ist der Punkt. Ja. Es geht nicht darum, dass wir nicht richten dürfen. Aber eine Person, die sagt zu dir, du sollst nicht richten, wie gesagt, ist eine selbstzerstörende Aussage. Sie halten es offensichtlich auch nicht für falsch zu richten, weil sie tun es selber. Sie sind gerade selber am Richten. Weise sie darauf hin, zeige es ihnen. Ne? Du richtest mich gerade. Ja. Sie haben dich als, schon als homophob oder Schwulenhasser oder sonst irgendwas vielleicht abgestempelt, ne? Innerlich. Also richten sie dich. Sie drücken dich schon in eine Schiene rein. Sie sagen, du sollst nicht richten, aber sie haben dich schon verurteilt. Was sie eigentlich sagen ist damit, ne? Du hast Unrecht, ich habe Recht. Wer bist du, dass ich richte? Ich habe das Recht zu richten, du hast nicht das Recht zu richten. Es ist falsch. Ne? Es ist eine Einbahnschiene. Es ist immer Toleranz, ist immer nur auf einem Weg, nicht auf beiden Wegen. Aber ne, eben, wir haben genauso das Recht zu urteilen, wie sie das Recht haben zu urteilen. Und das müssen wir ihnen einfach auch klar machen, ne? dass das so ist. Und eigentlich ist das wieder eine Art von Mobbing. Es ist nichts anderes als Schikane. Sie erwarten, dass du tolerant bist gegenüber ihrer Meinung. Warum sind sie nicht in gleicher Weise tolerant gegenüber deiner Meinung? Okay, es kann sein, dass sie denken, es ist prinzipiell falsch, etwas abzulehnen, das jemand anderes tut. Aber warum lehnen sie dann ab, was du tust? Oder sie denken, es ist prinzipiell falsch, etwas abzulehnen, was jemand anderes denkt. Aber sie lehnen ab, was du denkst. Versteht, es ist immer diese Einbahnschiene. Entweder gilt es für beide oder es gilt gar nicht. Aber nicht nur hier, du darfst, ich darf nicht. Das kann es nicht sein. Ne? Das ist irrational, es ist im höchsten Grade heuchlerisch und letztendlich ist es nichts anderes als eine Art von Mobbing. Die Toleranz geht immer nur in eine Richtung und du wirst zum Schurken gemacht. Du bist der Böse und der andere ist der Gute. Prinzipiell vielleicht noch kurz, es gibt, ich weiß nicht, ob ich darauf einigen muss, es gibt eigentlich, ich glaube, ich lasse es weg, es wird zu viel. Ich habe nur ein bisschen was überrichten und so weiter, aber vielleicht, nee, ich lasse es weg, es wird zu viel sonst. Lieber, vielleicht diskutieren wir hinterher noch ein bisschen. Was vielleicht ein Punkt, den ich machen möchte kurz ist, es gibt Arten des Richtens, zu denen wir berufen sind. Zum Beispiel, wir sollen mit Gott übereinstimmen. Das ist eigentlich eine unserer Berufung. Weißt du was? Das ist, bedeutet eigentlich, übereinstimmen mit Gott ist eigentlich nichts anderes als zu bekennen. Ja, die Wahrheit zu bekennen, für die Wahrheit einzustehen, die Wahrheit auszusprechen. Das ist eine Art von Richten, zu der wir berufen sind. Und das ist eigentlich auch, was wir in der Diskussion mit einem Schwulen dann eigentlich auch tun, oder mit Menschen, die da, ne, wir wollen ihnen Gottes Sicht zeigen. Ja, wir wollen zeigen, wie Gott eigentlich das sieht, ne, und was die Wahrheit ist letztendlich. Und eine Art, wie wir richten, ist, indem wir Böses Böse nennen. In Hebräer 5,14 lesen wir, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Also wir sollen Gutes vom Bösen unterscheiden. Das ist ein Teil unseres Berufung. Wir sind dazu berufen, Gutes vom Bösen zu unterscheiden. Ja? Wir sollen richten, in anderen Worten. Aber wenn ihr richtet, richtet ein gerechtes Urteil. Das ist, was die Bibel sagt. Sollen wir öffentlich richten? Und das ist jetzt für uns auch wieder wichtig, ne? Soll ich was sagen? Oder soll ich einfach nur meinen Mund halten? Ja, wir sollen was sagen. Und ich will jetzt gar nicht mal, wir können jetzt tausende von Bibelstellen anschauen, ne? Aber wir alle wissen, fang mit den Propheten an, schau dir Jesus an, schau dir die Apostel an. Die haben nichts anderes getan, als andauernd gegen falsche Denkweisen ihrer Gesellschaft vorzugehen. Ne? Die Propheten im Alten Testament, die Juden haben Dinge getan, die sie nicht hätten tun sollen. Was haben sie? Sie haben es angeprangert. Ne? Was hat Johannes der Täufer getan? Was hat Jesus getan? Ihr Pharisäer, ihr sagt das und das, ne? Macht aber das und das. Sie haben es angeprangert. Ne? Er hat es getan und die Apostel haben es nicht anders gemacht. Die haben genau das Gleiche gemacht. Ne? Und selbst bei den Heiden, ne? Paulus in Athen, was er sagt, ne? Hier, die ganzen Götzen, die ihr habt, das ist falsch. Ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Gott beruft Menschen aller Orten, Buße zu tun. Bisher, okay, ihr wart unwissend, ihr habt die Dinge angebetet, aber jetzt ist falsch. Und er ruft die Menschen zur Buße und betet den wahren Gott an. Ja? Also wir sollen es öffentlich tun. Jetzt natürlich, wie kann ich am besten darauf reagieren? Also, wenn jetzt jemand dich verurteilt, dass du intolerant bist oder das einfach bringt oder dass du richtest oder sonst irgendwas, wie kann ich darauf gut reagieren? Ein kleiner Punkt, je nachdem, wo du im Gespräch mit denjenigen stehst, ist, ich würde zunächst mal die Hassfrage nochmal klären. Ne? Also eins gleich sicherstellen, ne? Ich habe nichts, ich hasse nicht Schwule, ich habe nichts gegen Schwule, ich halte das, was sie tun, für falsch. Das heißt nicht, dass ich etwas gegen die Menschen habe, dass ich die Menschen hasse oder sonst was. Ne? Dass du diese Frage vielleicht klärst, ja. Genau, aber wenn es dann darum geht, ne, ist es falsch oder du bist intolerant, frag sie. Ist Ehebruch falsch? Also wenn es jetzt nicht ein ganz fanatischer, nochmal postmoderner Mensch ist, dann wird er in der Regel sagen, ja, wer bist du, dass du richtest? Sei doch ein bisschen toleranter. Kapiert? Sollte er eigentlich verstehen. Wenn es mit Ehebruch nicht funktioniert, dann sagt, ist Vergewaltigung falsch. Sollte eigentlich, wenn er nicht völlig schräg ist, ein Ja kommen. Jetzt sei doch mal ein bisschen tolerant. Genau. Wie du auch reagieren kannst, je nachdem, wie aggressiv der andere ist, ne? Du sagst, du sagst, ich darf nicht richten oder ich soll tolerant sein? Ja. Und ihn genauso, richtest du mich gerade dafür, das ich richte? Oder bist du gerade intolerant gegenüber meiner Meinung? Also, ich habe kein Recht auf meine Meinung. Nur du hast ein Recht auf deine Meinung. Wäre auch eine Art und Weise, wie man darauf eingehen könnte. Aber eigentlich finde ich die andere Methode wesentlich sanfter, wesentlich besser. Und in der Regel verstehen viele dann auch, was du meinst. Slogan Nummer 4. Sie haben kein Recht, zwei Erwachsenen, die sich einig sind, zu sagen, was sie in der Privatsphäre ihres Schlafzimmers tun dürfen oder nicht. Hier sind mehrere, Aussagen, die da drin stecken, ja? Die einfach unterschwellig wie als Wahrheit hingestellt werden, die einfach schlichtweg aber nicht wahr sind. Ja? Die eine ist, sie haben kein Recht. Die andere ist, wenn sie sich einig sind, dann ist es okay. Und die dritte ist, wenn es in der Privatsphäre des Schlafzimmers passiert, dann ist es plötzlich auch okay. Was hat das eine mit dem anderen zu gar nichts? Ne? Also da stecken mehrere eigentlich Aussagen da drin. Ne? Vielleicht ganz kurz zu kein Recht. Ne? Im ersten Moment, wenn du sowas vielleicht hörst, sie haben kein Recht, zwei Erwachsene, die sich einig sind, zu sagen, was sie in der Privatsphäre des Schlafzimmers tun dürfen oder nicht. Und wenn du das dann hörst, dann denkst du erstmal Schluck, oh, okay, wie reagiere ich jetzt in aller Welt da drauf? Wahrscheinlich alles, was sie jetzt sagt, bringt mir nur in mein eigenes Grab. Ne? Also was soll ich jetzt noch sagen? Weil du denkst, ja, also ehrlich gesagt, ich will ja wirklich nicht zwei Erwachsenen sagen, was sie in ihrem Schlafzimmer tun dürfen oder was sie nicht. Also das ist nicht wirklich das, was ich heiß drauf bin. und ja, zu dem Gedanke zu dem, sie haben kein Recht. Ne? Wir sagen nicht Menschen, was sie tun dürfen oder was sie nicht tun dürfen. Es geht hier nicht um Recht oder Unrecht, also Recht in dem Sinn von Legalität. Es geht um Moral. Wir sagen ihnen, was sie nicht tun sollten. Das ist ein Riesenunterschied. Wir sagen, es geht nicht um Legalität, es geht um Moral. Wir sagen ihnen, was richtig wäre, was sie tun sollten. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Progressive Theologen zitieren gern die erste Hälfte des Verses und legen es dann so aus. Ne? Alles, was, also jetzt vielleicht, das ist schon der nächste Punkt. Ne? Nochmal wichtig, also nur von der Denkweise her, von der Logik her. Wir sagen Leuten, wir reden von Moral, wir reden nicht von Recht oder von irgendwas Legalem. Ja, sie haben nicht das Recht, nee, wir reden davon nicht. Das ist der eine Punkt. Einfach nur für dich gut zu wissen, in der Regel brauchst du da gar nicht großartig drauf eingehen, aber nur für dich gut zu wissen. Unter Umständen ist es vielleicht so, schon was, wo du im Gespräch dann mal darauf hinweisen solltest oder musst. Aber der nächste Punkt ist ja eigentlich der, ne, wo sie dann behaupten, ne, was immer in einem Ehebett passiert, ist automatisch geheiligt. Ja. Progressive, liberale Theologen verheiraten ja auch Homos. Ne? Also in dem Moment, was in dem Bett passiert, ist für die dann auch aufgrund dieser Bibelstelle automatisch geheiligt. Ne? Nur den zweiten Vers, den zweiten Teil lesen sie ja nicht. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Da müssen wir natürlich jetzt klären, na, was verstehen wir denn unter Ehe? Was ist eine Ehe biblisch gesehen? Ne? Und dann braucht man nur 1. Mose anschauen, dann ist es eigentlich auch relativ klar, ne? Was eine Ehe ist und was sie nicht. Aber es geht ja schon im Vers weiter, die uns, ich weiß nicht genau, jetzt aber Adam und Eva, ne? Schöpfung. Das war Hebräer 13,4. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Ne? Also progressive Theologen zitieren gerne die erste Hälfte und legen es so aus. Alles, was innerhalb des Schlafzimmers geschieht, ist unbefleckt und damit automatisch heilig. In dem Vers aber wird ganz klar ein Unterschied gemacht zwischen einer Ehebeziehung, zwischen Mann und Frau, sind wir in 1. Mose, und jeder anderen Beziehung. Also es ist nicht gleichzusetzen, weil da ist nicht die Rede von Homo-Ehe. Ne? Also diese Theologen stellen das Ehebett gleich mit jedem anderen Bett. Jetzt zu dem Punkt, immer was in der Privatsphäre des Schlafzimmers passiert, ist okay. Ist es wirklich so? Wie kann ich das argumentieren? Wie könnte ich jetzt sagen, nur weil es im Privaten passiert, ist es okay? Genau, sehr gut. Kindesmissbrauch. Also frag's und am besten eben, ihr formuliert's in einer Frage. Sagt's nicht gleich als Statement, ne, sondern fragt sie, ja, ist Vergewaltigung okay, wenn das im Privaten passiert, im Schlafzimmer? Nee, ist auch nicht okay. Ja? Einfach indem ihr wirklich Fragen stellt. Und es ist ganz logisch, es gibt Dinge, die sind im Privaten okay, das muss man auch sagen. Es ist zum Beispiel völlig okay, im Privaten zu duschen. Wir sollten es tun. Es ist aber nicht okay, im Öffentlichen zu duschen. Sollten wir ja nicht tun. Ja? Also es gibt tatsächlich Dinge, die sind im Privaten, sind die geheiligt. Aber wenn ich es in der Öffentlichkeit tue, es ist falsch. Und was die dir ja unterjubeln wollen, ist in dem Moment, ne, das ist was Privates, also ist es automatisch richtig. Das ist, was sie dir verkaufen wollen. Was ich mit irgendeinem Sexpartner in meinem privaten Schlafzimmer tue, geht dich A, nichts an und B, in einem gewissen Sinn geht es mich auch nicht an, ist deine Sache. Wir reden hier von Moral. Wir reden von dem, was ist richtig und was ist falsch, was moralisch richtig ist. Wir reden nicht von Recht oder was von Recht du hast oder nicht. Du hast jedes Recht der Welt zu tun, was immer du willst. Ne? Du kannst tun, was du willst, aber wir reden hier von Moral. Ja? Und der Punkt eben ist der, jetzt habe ich einen Zahn, sorry. Privaten, genau. Es passiert im Privaten und jetzt ist es automatisch richtig. Das stimmt nicht. Es gibt Dinge, ja, die sind im Privaten geheiligt, wie Kinder zeugen, ne, Kinder kriegen, ne, ist auch in einem gewissen Rahmen okay, sollte man nicht gerade an der Straßenecke tun, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ne? Wenn es notwendig ist, dann ist es so. Aber also es gibt Dinge, die sind einfach privat tatsächlich gut und in der Öffentlichkeit nicht. Das stimmt, aber nicht generell. Zum Beispiel, oder kannst du fragen, ja, ist es dann okay, wenn zwei Erwachsene zusammenkommen und beschließen, lass uns 4 Stunden über irgendjemand ablästern. Macht es deswegen okay, weil wir uns jetzt im Privaten als zwei Erwachsene treffen? Nein. Und genau das ist nur dein Punkt. Ne? Du versuchst zu attackieren, dieser unterschwellige Dings, der da reingepackt wird, nur weil es im Privaten ist, ist es okay. Es ist nicht okay. Nicht automatisch. Ne? Nur weil zwei Erwachsene sich treffen im privaten Schlafzimmer und beschließen, wir wollen jetzt gemeinsam Drogen produzieren, ist es deswegen nicht okay. Eben selbst Missbrauch und selbst wenn es zugestimmter Missbrauch ist, ja, wenn die sagen, okay, Missbrauch, ja, Missbrauch ist ja was anderes. Missbrauch ist ja, weil einer will es ja nicht, ne? Die müssen sich ja einig sein. Okay, angenommen, und dann kannst du auch ein krasses Beispiel bringen. Okay, angenommen, die beiden sind sich einig. Masochisten. Die tun sich gegenseitig weh. Aus irgendeinem Grund finden sie das gut. Ist es jetzt deswegen okay? Nochmal, die meisten werden sagen, nein, es ist nicht okay. Ja, natürlich gibt es diejenigen, die sagen, wir sollen doch machen, was sie wollen, okay. Oder die würden das sogar als noch geheiligt ansehen. Aber die meisten würden das verstehen. Slogan Nummer 5. Nicht Nummer 5, das ist eigentlich Teil von dem, ne? Das siehst du auch in diesem, ne, wenn sie sich einig sind, ne, dürfen sie tun, also zu diesen zwei Erwachsenen, die sich einig sind. Solange sie sich einig sind, solange sie erwachsen sind, ist es in Ordnung. Ne? Haben wir eigentlich schon drüber gesprochen, ne? Einigkeit alleine kannst du genauso angreifen, nur weil ich mir einig, okay, wir beide sind uns einig, ne? Wir treffen uns und wir reden schlecht über so und so. Macht es deswegen richtig? Nein, macht es nicht richtig. Das ist eigentlich, das Ganze ist Humanismus hoch 10. Da geht es darum, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist das ganze Problem dahinter. Ja? Humanismus, Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wir können unsere eigene Moral erfinden und das macht es dann automatisch wahr. Aber so funktioniert nicht. Das ist eben wieder dieser Liberalismus, ne? Moralischer Relativismus, ist aber relativ leicht zu hinterlegen. Ja? Okay, war es falsch, was Hitler getan hat? Auf welcher Basis? Ja, die meisten werden sagen, ja, auf welcher Basis war es dann falsch? Jeder trifft doch seine eigene Entscheidung. Jeder ist das Maß, jeder ist sich selbst das Maß. Jeder entscheidet, was richtig und was ist falsch ist. Auf welcher Basis war es falsch, was Hitler getan hat? Es ist selbstzerstörend. Es macht keinen Sinn. Und wenn du mit den meisten dann, wenn du ein krasses Beispiel bringst, verstehen sie auch, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Ja, dass ich selber entscheide, was richtig und was falsch ist. Es muss jemand entscheiden außerhalb. Ja, allein die Tatsache, wenn es eine einzige Sache gibt, die falsch ist, nur eine Sache, bedeutet, dass es Gott geben muss. Weil es gibt einen Standard und eine Sache, die immer falsch ist. Jetzt, in Zukunft, in der Vergangenheit, egal welche Gesellschaftsform, es ist falsch. Beweist, dass es Gott geben muss, weil es gibt einen Standard, der außerhalb von unserem ist. Weil unser Standard ändert sich ständig. Ne? Bei Hitler war es okay, Juden zu töten, es war alles Mögliche war okay, ne? Bei Stalin das, hat weder was mit der Gesellschaft zu tun, unser Standard ändert sich. Gibt es einen Standard außerhalb, gibt es einen Standard, zum Beispiel, kleine Kinder aus Spaß zu töten, ist falsch. Gilt es immer, gilt es egal welche Gesellschaft, egal welche Zeit, Vergangenheit, gilt es immer. Und derjenige sagt, ja, es beweist, es gibt einen Standard außerhalb von uns. Weil fragt den Kinderschänder, denjenigen, der Kinder tötet, war das falsch? Würde sagen, nein, ich habe Spaß dran gehabt. Wenn es doch gut tut, wenn es sich doch gut anfühlt, was ist dann falsch dran? Ja, unser Standard kann nicht richtig sein. Es muss einen Standard außerhalb geben. Ja. Okay, ein anderer Slogan, den du ganz, ganz oft hörst, ist der, aber sie lieben doch einander. Und Liebe kann doch nicht verkehrt sein. Liebe ist von Gott, genau, also Gott ist Liebe und Liebe ist von Gott und dann kann es unmöglich falsch sein. Da müsste man natürlich einmal die Frage klären, ja, was ist denn Liebe? Ne? Also intensive Emotionen bis hin zu Lust und sonst was, hat es wirklich was mit Liebe zu tun? Was ist Liebe? Biblisch gesehen jetzt, ne, finden wir natürlich in Korinther, die kennen wir alle, die Bibelstelle, ne? Es gibt noch eine andere, wo es ein bisschen in der Kurzform, ne, 1. Johannes 3,16, hieran aber haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also offensichtlich hat Liebe was mit Selbstaufopferung zu tun. Nicht das, was sich für mich gut anfühlt und was ich gerne hätte, sondern das, was für den anderen gut ist und wie ich dem anderen helfen kann. Ja. Also was meinst du mit, sie lieben einander? Bringen sie ein Opfer füreinander, ne? Indem sie ihr eigenes Leben hinlegen für den anderen? Das wäre großartig, ne? Und wenn sie das wirklich tun werden, wie kann es sein, dass sie den anderen zu einer Sünde verführen? Oder zu etwas, ne, was falsch ist? Was nicht gut ist für sie? Und das werden wir später noch anschauen. Ja, wie kann das sein? Genauso wie eine verheiratete Frau, die diese Art der Liebe, die die haben, für einen anderen Mann spürt, mit dem sie nicht verheiratet ist. Wenn sie denjenigen wirklich liebt, was würde sie tun? Einen Riesenbogen um ihn machen. Richtig? Und wenn der genauso Gefühle hat, was wird der tun? Auch einen Riesenbogen um sie. Das wäre Liebe. Das ist echte Liebe. Alles andere ist Selbstliebe, Egoismus und hat mit Liebe nichts zu tun. Es ist eigentlich nur Verlangen. Biblische Liebe ist nicht in erster Linie romantisch. Eine Weise, wie wir Liebe immer kennen, ist, indem wir andere Personen, die wir lieben, nicht in unmoralisches Verhalten verführen oder zur Sünde verführen, in anderen Worten gesagt. Im Gegenteil, indem wir es aufdecken. Auch das ist Liebe. Ja? Das heißt, wenn wir mit jemandem reden über seine Homosexualität, dann ist es eigentlich ein Akt der Liebe, den wir da tun. Ja? Könnte auch meine Zeit besser verbringen, ne? Aber eigentlich ist es Liebe, wenn wir das tun. Ist es möglich, ne? Weil das ist ja immer so diese Behauptung, dass wegen Liebe plötzlich aus irgendeinem magischen Grund Dinge, die eigentlich schlecht sind, gut werden. Weil das ist ja diese unterschwellige Sache, die sie dir versuchen zu vermitteln. Ne? Ja, wenn es Liebe ist und Liebe ist gut, dann macht es auch schlechte Dinge plötzlich gut. Entspricht es der Wahrheit? Nee. Sünde, biblisch gesehen, wie wir wissen, verletzt Menschen und die es tun, und die Personen, die es tun, die verletzt es genauso. Und deswegen ist es eben genau nicht Liebe, wenn ich das mache. Ja? Weil es andere verletzt. Einfach diese falsche Trennung zwischen, was die auch dir gerne vermitteln, ist so eine komische Trennung zwischen Liebe und Lust in den Augen der Welt. Ja? Entweder du liebst oder du hast Lust. Liebe ist Sex mit guten Absichten. Nee. Also es wird so ungefähr vermittelt. Ne? Also wenn ich gute Absichten habe, dann ist der Sex geheiligt. Ne? Lust mit Sex, mit schlechten Absichten, das ist nicht gut. Aber Lust ist Sex mit guten Absichten. Das ist völlig verkehrt. Das ist völlig unbiblisch und ist auch in der Praxis was ich überhaupt nicht so als so erweist. Ne? Du kannst gute Absichten haben und trotzdem ist es völlig verkehrt. Und wir wissen das. Du kannst jemanden lieben und Lust für ihn empfinden. Auch das ist möglich, ja, weil das wird oftmals dann gerne getrennt. Ne? Du kannst wirklich jemanden lieben von Herzen und trotzdem Lust für ihn empfinden und es ist deswegen nicht falsch. Es ist richtig und es ist gut. Ja. Okay, wie kann man darauf reagieren? Macht Liebe, also die Aussage ist ja nochmal, was ist die Aussage? Ne? Wenn es Liebe ist, dann ist es okay. Also frag sie, macht Liebe Ehebruch okay? Macht Liebe Inzest okay? Was, wenn ich wirklich jemand liebe und ich entscheide, mich jemand zu kidnappen, ist es deswegen okay? Macht Liebe Lügen, Unzucht oder vorehelichen Sex okay? Nee. Liebe ist nicht die Bedingung, die falsche Dinge plötzlich okay macht. Du raubst eine Bank aus. Ja, aber du verstehst nicht. Ich liebe es, Banken auszurauben. Ist es jetzt plötzlich okay? Ja, wir lachen, aber können zum Beispiel dieses Beispiel benutzen. Ja? Und derjenige versteht vielleicht, okay, nur weil es Liebe ist, ist es noch lange nicht deswegen okay. Ein anderes Slogan ist, und das ist vielleicht jetzt der wichtigste, und da möchte ich noch ein bisschen drauf angehen, ne? Es ist okay, also Homosexualität ist okay, Schwulsein ist okay, weil es schadet ja niemand. Schon mal gehört? Das ist wahrscheinlich das so, in dem Moment, wo du mit denen in einer Diskussion bist, ne? Und und du redest eben und du fragst sie vielleicht, ja, es geht dann auch um Moral und solche Dinge, ne? Du stellst die Frage, ne, glauben Sie denn, dass ein Homosexueller schon so geboren wird, ne? Und dann sagt er, ja, glaube ich im Prinzip schon, ne? Und dann fragst du ihn vielleicht, ja, glauben Sie denn auch, dass ein Ehebrecher schon als Ehebrecher geboren wird? Ja? Und dann kommt er schon mal ins Nachdenken, ne? Okay, also ja, also er versteht schon noch, was du raus willst, ne? Wahrscheinlich, hoffentlich, ne? Also, wo du ihn dann auch darauf hinweisen kannst, es hat also wohl weniger etwas zu tun, wie jemand geboren ist. Und nochmal, es gibt dieses Homogen nicht. Ne? Auch da kannst du ganz einfach argumentieren, wenn du also ein Argument dafür willst, ist, es gibt mehr als genug gleicheirige Zwillinge, wo der eine schwul geworden ist, der andere nicht. Wenn es an den Genen läge würde, Fall erledigt. Ja? Liegt nicht an den Genen. Es gab mal irgendeinen Typen, der hat wohl irgendwie eine Untersuchung gemacht und irgendwas im Gehirn festgestellt, dass da von irgendeinem Stoff ein bisschen mehr vorhanden ist, anscheinend bei den Schwulen als bei nicht. Aber das ist auch wieder komplett, also falls einer irgendwas in der Art bringt, es ist widerlegt worden, stimmt nicht, die Studie war nicht korrekt, das war sowieso ein Schwuler selber, logisch, der die Studie gemacht hat. Die Studie war weder korrekt, noch war sie auf wissenschaftlicher Basis. Also es gibt nichts in der Art. Schlichtweg, Conny hat es vorhin schon gesagt. Ne? Aber du fragst ihn dann, ja, glaubst du denn, dass Ehebrecher schon so geboren ist? Nee, also ne, es hat also was mit einer Entscheidung zu tun. Ne? Und dann kommst du ja irgendwann vielleicht, ne, also hat Homosexualität vielleicht auch was mit einer Entscheidung zu tun. Ja, okay, könnte sein. Ne? Und irgendwann kommst du dann auch auf den Punkt, ne, eben, wo du dann sagst, du weist ihn ja darauf hin, Ehebruch ist falsch, ja, und das versteht er auch. Aber Homosexualität ist was ganz anderes. Ich tue bei der Homosexualität niemandem weh. Das ist ja immer der Punkt. Ich tue doch niemandem weh. Wenn ich Ehebruch begehe, ist klar, da tue ich jemandem anderen weh. Deswegen ist es nicht in Ordnung. Das kann ich nachvollziehen. Aber warum, wenn ich homosexuell bin oder wenn jemand homosexuell ist, dann macht doch niemandem weh. Das ist doch in Ordnung. Ja. Okay, lasst uns das ein kleines bisschen anschauen. Den Punkt habe ich jetzt schon ein bisschen gemacht, also eben nur, weil es, und du kannst es übrigens noch weiterspinnen, mit dem Ehebruch. Du könntest es zum Beispiel auch sagen, ne, also du fragst denjenigen, also der sagt, eben, ich schade ja niemand. Oder derjenige, der schwul ist, schadet niemand. Okay, dann fragst du, okay, ist es okay, wenn ich meine Frau betrüge und sie weiß davon nichts? Und sie wird es auch niemals erfahren. Ist es jetzt okay? Vielleicht bringt ihn das auch zum Nachdenken. Schon etwas. Ne? Nochmal, es geht um Moral. Ne? Schadet es wirklich niemanden? Welche Auswirkungen hat es denn für die Homosexuellen, was sie tun? Also ich will auf gar keinen Fall vulgär werden in irgendeiner Art und Weise, ne? Aber gerade das, was Männer miteinander machen, unser Körper ist dafür nicht geschaffen. Unser Körper ist perfekt geschaffen für Mann und Frau. Es passt perfekt zusammen. Ihr wisst, was ich meine. Mann und Mann passt nicht, geht nicht, produziert auch nicht. Ne? Frau und Frau genauso wenig. Einfach ein paar Fakten. Ich lese die jetzt einfach mal so runter. Ein Drittel der Männer, die regelmäßig bei homosexuellen Geschlechtsverkehr die Empfänger sind, also ihr wisst, was ich mit Empfänger meine, leiden an chronischer Inkontinenz, Versagen des Schließmuskels, weil er beim Sex zerstört wurde, Durchfall, Krämpfe, Hämorrhoiden, Prostataschäden, Geschwüre, Fisseln, die zu Infektionen führen. Diese Studien gibt's. Also was ich euch lese, ist alles, die Infos sind noch von 2012, was ich euch jetzt alles so ein bisschen vortrage, okay? Ich habe das auch von jemandem übernommen, der einfach sehr, Mike Winger, könnt ihr selber nachschauen, der ist super gut, ja? Und Mike Winger, ist aber alles in Englisch, ja? Und eigentlich die ganze Predigt. Ist von dem. Ja. Predigt. Die Argumente. Ja. Und der ist absolut, der schaut nach, der forscht nach. Ich habe jetzt natürlich jetzt nicht da die einzelnen Punkte irgendwo nachrecherchiert. Und nochmal, sie sind von 2012, also schon ein bisschen älter. Aber ich bin überzeugt, das Prinzip stimmt. Ja. Also nochmal, also was es bewirkt eben, 75% der Syphilisfälle in 2012 waren unter schwulen Männern, laut Zentrum für Seuchenkontrolle. Aber man sollte dabei beachten, dass in Amerika ungefähr weniger, also weniger als damals zumindest, 2% der Bevölkerung schwul sind. Von allen Syphilisfällen waren 75% war unter Homosexuellen. Das heißt, das ist, ich weiß nicht, wie man das jetzt rechnen kann oder soll, aber das bedeutet, es ist die Chance, als Homosexueller Syphilis zu bekommen, ist extrem hoch, in anderen Worten. Ja. Tripper, Chlamydien, was immer das ist, verschiedene, wie, also es sind alles Geschlechtskrankheiten. Es sind alles Geschlechtskrankheiten. Verschiedene Virusinfektionen wie Analwarzen, Herpes, Hepatitis A und B. 75% der schwulen Männer bekommen in ihrem Leben eine oder mehrere Geschlechtskrankheiten. Innerhalb des Verlaufs von einem Jahr bekommen 40% von ihnen eine Geschlechtskrankheit. Bei der Durchschnittsbevölkerung haben wir 16,9% in ihrem ganzen Leben eine Geschlechtskrankheit, statistisch gesehen. Innerhalb des Verlaufs von einem Jahr bekommen 1,6% der Durchschnittsbevölkerung eine Geschlechtskrankheit. Bei Schwulen, nochmal, bekommen sie pro Jahr, ist die Chance bei 40%, nicht bei 1,6%. Verschiedene Krebsarten wie Dickdarmkrebs, Brustkrebs bei Frauen massiv höher, aus welchem Grund auch immer. Aber aus irgendeinem Grund haben Lesben leiden viel häufiger an Brustkrebs als Nicht-Lesben. Und diese Infos sind zum größten Teil nicht nur jetzt von irgendwelchen Gesundheitsämtern oder sonst was, sondern die werden diskutiert auf den Pro-Gay-Foren. Die werden im Internet diskutiert, die diskutieren es untereinander, die warnen sich gegenseitig. Seid vorsichtig, lasst euch regelmäßig untersuchen, öfters als die normale Frau, weil die Gefahr, dass ihr es bekommt, ist sehr, sehr hoch. Die wissen das und es wird diskutiert in ihren Foren. Die warnen einander davor. Aber es, eben, Schwule, die nicht HIV haben, und wir wissen, das ist auch was, was halten, bekommen 20 Mal öfters Analkrebs als der Durchschnittsbürger. Schwule mit HIV 40 Mal so viel, so oft. In USA hatten 2012 1,2 Millionen HIV, die meisten durch homosexuelles Verhalten. Der Virus scheint sich im Rektum, also im Dickdarm, Enddarm, Popoende, ne, besonders wohl zu fühlen. Das Fleisch dort ist einfach irgendwo, wo er, wo auch immer, ne? Biblisch gesehen haben wir eine gewisse Erklärung. Ne? Jetzt, wir reden jetzt nur mal säkulär. Ne? Genau. Wo war ich? Also eben, er fühlt sich da besonders wohl. Jedes Jahr werden in Amerika ca. 50.000 neue HIV-Erkrankungen gemeldet. 78% davon durch homosexuelles Verhalten unter Männern. Die wiederum, muss man sich im Klaren sein, weniger als 2% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Ausgemacht haben damals. Damals, ja. Vielleicht sind es 3 im Moment, wer weiß. Gell? Ja, genau. Also es macht die anderen Zahlen dann auch nicht besser, ne? Und die Angaben sind vom Gesundheitsministerium, nicht vom Gesundheitsministerium, sondern was ich euch jetzt gerade eben vorgelesen habe, das sind Angaben von einer Pro-Family-Website. Nicht von einer Pro-Family-Website, sondern es sind Angaben aus einer Gay, also aus einer Gay-Community. Das sind ihre eigenen Angaben. Drogen- und Alkoholkonsum. Tabakkonsum ist doppelt so hoch wie beim Durchschnittsamerikaner bei Schwulen. Besonders unter Lesben ist der Alkoholmissbrauch extrem hoch. 35% der Lesben im Vergleich zu 5% der Frauen im Allgemeinen. Selbst die Pro-Gay-Webseiten haben ähnliche Statistiken und warnen ihre Mitglieder davor. Nach dem Pride-Institut, also Pride ist ja ihr, ne, Stolz, ne? Ja, Stolz heißt Stolz, ne? Also das Breit-Institut, die haben ein eigenes Institut offensichtlich, ne? Nach dem Breit-Institut missbrauchen 45% der LGBT-Bevölkerung, also Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender, Alkohol. 45% von ihnen haben ein Alkoholproblem. Das ist krass. Im Vergleich dazu etwa 15% bei der Durchschnittsbevölkerung. 51% der Männer haben Probleme mit Drogenmissbrauch, mehr als die Hälfte. Im Vergleich 7% der Durchschnittsbevölkerung. Unter Schwulen im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung ist Marihuana-Gebrauch 3,5 Mal höher, Amphetamine 12,2 Mal höher als bei normalen Menschen, Heroin 9,5 Mal höher. Should make us sad. Und Depression, Selbstmord, deutlich höher. Wen wundert's? So viel zum Thema, es schadet niemanden. Sexualverhalten unter Homos. Eine Studie, Institut für Sexualforschung. Ist eine Studie, ich habe jetzt den Namen nicht. Also sie wurde gemacht auch eben in 2012 rum über das Sexualverhalten von 2583 älteren Homosexuellen. Also die das schon lange, nicht älter unbedingt, so wahnsinnig alt im Alter, aber einfach die das ihr Leben lang praktizieren. Ja. 21,6% gaben an, zwischen 101 bis 506 Partner im Laufe ihres Lebens gehabt zu haben. Nur 2,7% gaben an, mit nur einem Partner Sex gehabt zu haben. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist bei weitem nicht die schlimmste Studie. Das ist die eher gemäßigte. Da gibt es viel schlimmere. Abhängig davon, wo die Studie durchgeführt wurde, Studien in San Francisco müssen mega krass sein, weit darüber hinausgehen. Eine andere Statistik in LA besagt, homosexuelle Männer haben im Durchschnitt 20 Sexpartner pro Jahr. Eine Studie über 3 Jahre in Boston, Ende der 80er, wurde die gemacht, besagt, 77% hatten mehr als 10 Partner in den letzten 5 Jahren, 34% hatten mehr als 50 Partner in den letzten 5 Jahren. Aber wie gesagt, da gibt es schlimmere Statistiken. Einfach nur im Vergleich unter Heteros, 17% der Männer und 10% der Frauen hatten mehr als einen Partner im vergangenen Jahr. Also im Verlauf eines Jahres. Homo-Ehe. 41,3% haben innerhalb einer Homo-Ehe, also wenn die jetzt wirklich geheiratet haben, 41,3% haben eine offene Vereinbarung, dass sie unter gewissen Beschränkungen Sex außerhalb der Ehe haben dürfen. 10% haben auch eine Vereinbarung, allerdings ohne jegliche Beschränkung. Das heißt, 51,3% haben von vornherein schon geregelt, also wenn du woanders rumschläfst, ist mehr oder weniger auch okay. Ein Fünftel derer, die keinen Sex haben wollen außerhalb der Ehe, haben zugegeben, also von denen, die sagen, wollen wir nicht oder machen wir nicht oder haben nicht so eine Vereinbarung von vornherein getroffen. Ein Fünftel von denen haben zugegeben, dass sie innerhalb der ersten 12 Monate dieses Versprechen oder was auch immer gebrochen haben. danke. Sind nochmal 10%. Hat Felix gesagt, dann bist du schon über 60, ja. Und es bedeutet nicht, dass die anderen unbedingt, ne? Gleichgeschlechtliche Ehen, die länger als 5 Jahre dauern, haben praktisch ausnahmslos eine Vereinbarung, außerhalb der Ehe Sex zu haben. Und das ist der Schlüssel dazu, dass sie zusammenbleiben. Ich frage mich, was hat das mit Ehe zu tun? In Pro-Gay-Webseiten werden Homopaare dazu aufgefordert, solche Vereinbarungen zu treffen, wenn sie vorhaben, langfristig zusammenbleiben zu wollen. Das hat mit Ehe nichts zu tun. Und spätestens das sollte diejenigen, die im christlichen Bereich das noch für befürworten, ein bisschen zum Nachdenken bringen. Ja? Die sagen, lasst uns die doch und lasst sie doch und das hat nichts mit Zusammenleben, das hat nichts mit Ehe zu tun, das ist einfach nur ein Zusammenleben und dabei in der Gegend rumschlafen. Aber mit Ehe hat das nichts zu tun.
Weiß man jetzt, also was sind da säkuläre Gründe dafür, dass die ständig eigentlich irgendwie andere Partner
haben? Ich sage euch jetzt nur die Fakten. Was, warum? Weil nochmal, es geht darum, schadet ja niemand.
Ja.
Genau. Also, wenn wir es biblisch betrachten, ist es eindeutig. Lies Römer 1. Gott hat sie dahingegeben in die Härtigkeit ihrer Herzen. Und das siehst du hier. Ganz krass.
Ja.
Ja klar, das ist ja auch das, ne? Es ist ja der Transgender, der sein Geschlechts und über 1000 Operationen, schadet ja niemand. Er schadet sich nicht mit all den Operationen und all dem Mist, den er da macht, ne? Und hinterher bringt er sich um, weil er feststellt, es hat sich nichts geändert. Ja. Geschlechtliche Ehen sind Hetero-Ehen in einigen Punkten gleichgeschlechtliche Ehen sind Hetero-Ehen in wesentlichen Punkten unterlegen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. A, der offensichtliche, sie können keine Kinder bekommen. Ne? Die Gesellschaft, also nochmal, wir reden jetzt davon, ne? Ist es gut, schadet es jemand, schadet es nicht? Der erste Punkt, schadet es den Leuten? Schadet es der Gesellschaft? Jo, würde ich auch mal so sagen, ne? Weil eine Gesellschaft kann nur existieren, wenn neue Kinder kommen. Kinder kommen nur von Mann und Frau. Kannst drehen und wenden es wieder will. Jeder Einzelne von uns, jeder, der jetzt auf den Planet kommt, kommt von einem Mann und einer Frau und nicht von einem Frau und Frau oder Mann und Mann. Und es wird sich auch nie ändern. Ja? Kinder bezahlen unsere Rente. Genau, Kinder bezahlen unsere Rente, Kinder bezahlen unsere Sozialversicherung, sehr gut, ne? Was Conny sagt? Also, ist ganz klarer Punkt. Dann der ganz andere, ganz wichtige Punkt. Sie sind nicht so gut in der Kindererziehung. Also irgendein Mark irgendwas von Texas Austin, veröffentlicht durch Sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut. Das ist eine öffentliche Studie, die sehr, sehr intensiv war, die sehr gut faktisch, wo ein Riesenaufschrei war natürlich in der Gay-Community, als die rauskam, aber weder widerlegt werden konnte noch sonst was. Es entspricht einfach nur die Fakten und was ergibt, sind einfach auch nur Fakten. Ne? Er vergleicht Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, weil diese Studien waren ja gar nicht so immer so möglich, ne? In der Vergangenheit, erst als es mehr und mehr gekommen ist. Ne? Also er vergleicht Kinder, die mittlerweile erwachsen sind, die in einer Hetero-Ehe erzogen wurden, mit denen, die Lesben oder Schwule als Eltern hatten. Die Kinder aus den Homo-Ehen sind von insgesamt 80 Punkten in 77 Punkten schlechter abgeschnitten als die Kinder aus Hetero-Ehen. Also die haben das auf 80 Punkte hin, hat er Fragen gestellt, untersucht. Ne? Und wie gesagt, das waren mittlerweile alle Erwachsenen, auch bei den Heteros. Und in 77 Punkten sind die deutlich schlechter abgeschnitten als die von den Hetero, also von den leiblichen Eltern. Zum Beispiel, die Chancen, dass sie von der Wohlfahrt abhängig werden, ist wesentlich höher. 17% der Kinder aus Hetero-Ehen, 57% der Kinder aus schwulen Ehen. 69% der Kinder aus Lesben-Ehen. Also wir unterscheiden jetzt natürlich immer zwischen Papa, Papa, Mama, Mama, ne? Also bei den, wenn Schwule sagen, die Papa, Papa, ne, Geschichte. Also bei den Männern als Väter 57% der Kinder, bei den Frauen 69% der Kinder waren später vom Staat abhängig. Sozialfälle. Die Kinder hatten schulisch schlechter abgeschnitten. Die Kinder berichten über weniger Sicherheit in ihrer Familie. Sie berichten über fortwährenden negativen Einfluss ihrer Familie, also nicht in der Vergangenheit, auch noch jetzt. Die Chancen sind deutlich höher, dass sie unter Depressionen leiden. Sie wurden öfters verheiratet, hatten mehr Sexpartner. Kinder von homosexuellen Vätern, die Chancen waren dreimal so hoch, dass sie sich als etwas anderes als ausschließlich heterosexuell bezeichnen. Ne? Also das kennen wir auch, ne? Ja. Logisch überrascht uns es nicht besonders. Ne? Kinder von Lesben ist es viermal so hoch. Kinder von Lesben sind zu 57% in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Bei Kindern von Schwulen stehen die Chancen dreimal höher. Also im Vergleich zum Normalen. Ne? Der Unterschied im homosexuellen Verhalten ist noch größer. Die Töchter von Lesben haben viermal so viele weibliche Sexpartner wie die Töchter von biologischen Eltern. Also es kommt natürlich auch bei biologischen Eltern vor, dass die Töchter Mädchen als Sexpartner wählen oder Frauen als Sexpartner wählen. Ne? Aber bei Lesben ist es viermal so hoch wie bei den biologischen. Und die Töchter von schwulen Eltern, also von die Papas hatten als Eltern, haben sechsmal so viele Geschlechtspartner. Die Söhne von Lesben und Schwulen haben siebenmal so viele geschlechtliche Sexpartner wie die Söhne von biologischen Eltern. Sexueller Missbrauch in den jeweiligen Familien. Kindern, die von Lesben großgezogen wurden, waren der Gefahr zehnmal höher ausgesetzt, von den eigenen Eltern oder von einem Betreuer, der gerade aufpassen sollte auf die Kinder, was auch immer, sexuell berührt zu werden als bei Kindern von biologischen Eltern. 23% berichteten von ihren lesbischen Müttern beziehungsweise von jemandem, der sie betreuen sollte, hätte, wie auch immer, auf eine sexuelle Art und Weise berührt worden zu sein. Während das bei biologischen Eltern nur 2% ausmachen. Also es ist sogar 11-mal so viel eigentlich. 2%, das andere ist 23%. Ne? Bei homosexuellen Vätern waren es 6%, also 3-mal so viel. Viele, die das berichten. Zu der Frage, bist du jemals physisch gezwungen worden, Sex gegen deinen Willen zu haben? Jetzt nicht notwendigerweise während der Kindheit. Also überhaupt in deinem ganzen Leben. Mittlerweile sind es Erwachsene. Bist du jemals zum Sex gezwungen worden, gegen deinen Willen? Dies war der Fall bei 8% der Kinder von biologischen Eltern. Im Vergleich zu 31% bei lesbischen Müttern und 25% bei Kindern von schwulen Vätern. Genau die gleiche Frage jetzt nur an die Frauen gerichtet, weil bei Frauen ist natürlich klar, die Frauen, dass sie irgendwo missbraucht werden, ist in der Regel immer ein bisschen höher als bei Männern, ne? Ist so. Also jetzt nur die Frauen gefragt, bist du jemals in deinem Leben irgendwie gegen deinen Willen zu Sex gezwungen worden? 14% bei den biologischen Eltern, 46% bei den lesbischen Müttern und 52% bei den Töchtern von schwulen Vätern. Und diese Statistiken sind gut recherchiert. Wie gesagt, hat zu viel Hass geführt, hat zu viel Aufruhr geführt. Aber stellt euch vor, dass es so ist in Amerika heute bei uns, wenn jemand, also in Amerika zum Beispiel, ne, katholische Kinderheime, die nicht bereit waren, ihre Kinder an ein homosexuelles Paar zu geben, wurden geschlossen, mussten schließen. Heute noch so. Den Aufwand, den wir mit diesem blöden Virus betreiben, ne, um Menschen zu schützen. Wenn ich das höre, ja, es braucht eine Stimme. Vielleicht ganz zum Schluss, weil die große Frage war ja so ein bisschen eben, wie reagiere ich? Vielleicht einfach nur als ganz kleinen Tipp noch. Wenn ihr in irgendeiner Situation seid und ihr wisst nicht, wie ihr antworten sollt, wie kann ich auf was immer der sagt reagieren? Es gibt einfach vor allem drei Fragen, die du stellen kannst, die dir helfen werden zu argumentieren. Die erste Frage, die du immer stellen solltest oder die du stellen kannst, manchmal stellst du auch nur die zweite Frage, je nachdem. Und es kann jeder. Jeder kann das. Du musst nichts wissen darüber. Der bringt irgendein Argument, was weiß ich was, über Evolution. Evolution hat bewiesen, es gibt keinen Gott. Du kannst dich mit dem Thema überhaupt nicht aus. Was kannst du fragen? Was kannst du tun? Wie kannst du in das Spiel reinkommen? Wie kannst du... Frag die Frage, was meinst du damit? Einfach fragen. Diese Frage einmal wird dich sympathisch machen. Du bist interessiert an seiner Meinung. Du bist interessiert, was er tut. Ja, du bist liebevoll. Das kannst du übrigens, das, was ich euch jetzt erzähle, ist, kannst du überall anwenden. In deiner Ehe, in Krisen, in sonst was, in Streitereien. Ne? Erstmal die klärende Frage, was meinst du damit? Kann zum Beispiel interessant sein, kann auch manchmal spezifisch sein. Ne? Jemand sagt, ich glaube nicht an Gott. Vielleicht wäre es sinnvoll zu fragen, was verstehst du mit Gott? Oder was meinst du mit Gott? Oder wen meinst du mit Gott? Weil die Chancen stehen gar nicht so schlecht, dass der Gott, von dem der spricht, du an den auch nicht glaubst. Ja? Also einfach nur diese Frage stellen, öffnet das Gespräch. Und dann die zweite Frage, die ist noch viel, viel wichtiger. Und manchmal stellst du auch nur die zweite Frage. Du fragst, wie kamst du zu der Schlussfolgerung? Der macht irgendeine Behauptung. Schau, eine Grundprinzip, das wir, worüber, was mir ganz neu auch klar geworden ist, wir machen oft den Fehler. Jemand stellt eine Behauptung auf, es gibt keinen Gott. Und jetzt haben wir sofort das Gefühl oder kommen unter den Druck, ne? Oh, jetzt muss ich Gott verteidigen. Jetzt muss ich erklären, warum es Gott gibt. Warum eigentlich? Der hat doch gerade eine Behauptung aufgestellt. Der hat jetzt gerade behauptet, es gibt keinen Gott. Frag ihn, wie kommst du zu der Schlussfolgerung? Und du wirst sehen, das Interessante, was dabei passiert, wenn du den einfach nur fragst, wie kommst du denn zu dieser Schlussfolgerung, dass der wahrscheinlich keine Antwort hat oder plötzlich am Rumstottern ist. Weil die meisten genau das machen, was wir gerade angeschaut haben, die hauen irgendwelche Slogans raus. Die haben aber die Slogan nie überdacht. Was meinst du mit nicht richten? Lass ihn mal erklären, lass ihn mal, und plötzlich ist der am Rumschwimmen, plötzlich ist der. Und wenn du natürlich jetzt Argumente hast, ist es gut, aber es hilft dir auch zu verstehen, wo steht der eigentlich? Was glaubt der eigentlich? Lass ihn doch mal erklären. Frag ihn, ja, wie kamst du denn auf diese Schlussfolgerung, ne, dass homosexuelle Ehen genauso gut sind wie andere Ehen? Erklär doch mal, erzähl, warum muss es ich jetzt angreifen? Lass ihn doch mal erzählen. Will mal hören, wie du auf die Schlussfolgerung kamst. Und meistens, schon wenn die anfangen selber zu erzählen, merken sie oftmals, eigentlich so richtig durchdacht habe ich es noch nicht. eigentlich bin ich nur irgendwelchen Dingern hinterhergelaufen, weil so und so hat gesagt, so und so hat gesagt und so und so hat gesagt, okay, hast du mal durchgedacht. Ja. Funktioniert mit so vielen Dingen, ja, und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und der andere Punkt ist, gerade wenn du mit Verwandten, mit Leuten, mit denen du immer zusammensitzt, sprichst, ja, wenn du die Frage stellst, ja, wie kamst du denn auf die Schlussfolgerung? Der argumentiert vielleicht sogar jetzt sehr gut, ja. Dann kannst du sagen, kannst du dich ganz locker rausnehmen, kannst du sagen, ohne, du kommst nicht in Streit, du kommst nicht in Ding, weil du hast vielleicht die Argumente im Moment nicht so parat, ja. Aber du kannst dann sagen, hey, super, finde ich toll, wie viel du da weißt über das Thema und so. Hey, wäre das okay mit dir, wenn wir uns nochmal zusammensetzen und darüber nochmal reden? Und jetzt mach eins. Schreib dir auf, was der gesagt hat. Und jetzt hock dich selber hin und überleg, wie kann ich jetzt argumentieren? Und dann treff dich mit dem und dann rede nochmal über das Thema. Ja? Aber so kannst du relativ bequem, du findest raus, wo steht der andere, funktioniert nämlich jetzt so auf der Straße in dem Sinn nicht, aber wenn du mit Leuten, die du ständig zu tun hast und du kommst nicht weiter, du weißt nicht, wie du argumentieren sollst, ja? Schreib dir auf, was er sagt, dann hol dir Hilfe und dann triff dich mit dem wieder. Aber find erst raus, wie seine Denke ist. Wie fest ist es überhaupt? Hat er selber überhaupt durchdacht? Ja? Und du wirst feststellen, wenn du die Fragen stellst, dass sich so viele Sachen, was ich jetzt nicht unbedingt meine, ist, vielleicht ganz zum Schluss noch, ne, als kleiner Witz, ne, wenn deine Frau dich fragt, kannst du endlich mal das Geschirr abspülen? Ne? Dass du dann sagst, was meinst du damit? Wie kamst du zu der Schlussfolgerung? Okay, du kannst es übertreiben, aber es ist eine gute Gelegenheit, das zu üben. Ja? Okay.